Wir beginnen heute mit einer neuen Predigtreihe mit ausgewählten geschichtlichen Texten aus dem Alten Testament. Sie stehen unter dem Titel Das Heilshandeln Gottes. Und dazu lese ich aus Josua Kapitel 2. Ist jetzt ein längerer Text. Und Josua, der Sohn Nuns, sandte von Sittim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus und sprach, geht hin, seht euch das Land an und besonders Jericho. Und sie gingen hin und kamen in das Haus einer Hure namens Rahab und übernachteten dort. Es wurde aber dem König von Jericho berichtet, siehe, in dieser Nacht sind Männer von den Kindern Israels hierher gekommen, um das Land auszukundschaften. Da sandte der König von Jericho Boten zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer heraus, die zu dir gekommen sind und in dein Haus eingekehrt sind. Denn sie sind gekommen, um das ganze Land auszukundschaften. Die Frau aber hatte die beiden Männer genommen und verborgen und sprach nun, es sind freilich Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Tore schließen musste bei Einbruch der Dunkelheit, da gingen die Männer hinaus. Ich weiß nicht, wohin die Männer gegangen sind. Jagt ihnen rasch nach, denn ihr werdet sie einholen. Sie aber hatte die Männer auf das Dach steigen lassen und sie unter den Flachsstängeln versteckt, die sie für sich auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die Leute nun jagten ihnen nach auf dem Weg zum Jordan bis zu den Furten, und man schloss das Tor zu, als die, welche ihnen nachjagten, hinausgegangen waren. Ehe aber die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen, und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordan getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt. Und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Und nun schwört mir doch bei dem Herrn, dass, so wie ich an euch Güte erwiesen habe, auch ihr am Haus meines Vaters Güte erweisen werdet und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern samt allen ihren Angehörigen am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod erretten werdet. Und die Männer sprachen zu ihr, wir bürgen mit unserem Leben für das Eurige, sofern ihr diese, unsere Sache, nicht verratet. Und es soll geschehen, wenn der Herr uns dieses Land gibt, so wollen wir an dir Güte und Treue erweisen. Da ließ sie dieselben an einem Seil durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen, geht in das Bergland, dass euch eure Verfolger nicht begegnen, und verbergt euch dort 3 Tage lang, bis eure Verfolger zurückgekehrt sind. Danach geht eures Wegs. Und die Männer antworteten ihr, unter diesen Bedingungen werden wir frei sein von deinem Eid, den du uns hast schwören lassen. Siehe, wenn wir in das Land kommen, so sollst du diese Schnur aus karmesinrotem Faden in das Fenster knüpfen, durch das du uns hinabgelassen hast, und deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir in das Haus versammeln. Und wer dann zur Tür deines Hauses hinaus auf die Straße geht, dessen Blut sei auf seinem Haupt, wir aber unschuldig. Wenn aber Hand gelegt wird an jemand von denen, die bei dir im Haus sind, so sollt ihr Blut auf unserem Haupt sein. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verraten wirst, so werden wir frei sein von deinem Eid, den du uns hast schwören lassen. Da sprach sie, es sei wie ihr sagt, und ließ sie gehen. Und sie gingen hin, sie aber knüpfte die karmesinrote Schnur ins Fenster. Und jene gingen in das Bergland und blieben 3 Tage lang dort, bis ihre Verfolger zurückgekehrt waren. Und die Verfolger hatten sie auf dem ganzen Weg gesucht und doch nicht gefunden. Und die beiden Männer kehrten zurück und stiegen vom Bergland hinunter. Und sie setzten über und kamen zu Josua, dem Sohn Nuns, und erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war. Und sie sprachen zu Josua, der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben. Auch sind alle Einwohner des Landes verzagt vor uns. bis hierhin der Text. Wir danken dir nun, Herr, für diese Worte und bitten dich, dass du uns damit belehrst, wie du handelst und wie, welchen Glauben du von uns erwartest. Amen. Wie schon erwähnt, ist das eine neue Predigtreihe unter dem Titel Das Heilshandeln Gottes. Diese Texte im Alten Testament stehen in unserer Bibel ja nicht nur als Erfahrungsberichte, was Menschen irgendwann Großartiges erlebt haben mit Gott, dass wir den Kindern spannende biblische Geschichten erzählen können. Ich möchte mal kurz erklären, was wir unter Heilshandeln Gottes verstehen. Wir bezeichnen das Handeln Gottes in der Geschichte der Menschheit als Heilsgeschichte. Heilsgeschichte bedeutet, Gott lenkt von Beginn der Schöpfung an ihre Entwicklung hin zu einem bestimmten Ziel. Und Gottes Ziel ist nichts weniger als die Rettung der Welt aus ihrer Gottesferne und Todverfallenheit, unter der sie seit dem Sündenfall leidet. Dabei handelt Gott in den unterschiedlichen Zeitaltern oder Zeiträumen der Menschheitsgeschichte auf unterschiedliche Weise mit unterschiedlichen Menschen, um seine Absichten zu verwirklichen. Und es fällt auf, dass da immer ein Kampf stattfindet zwischen der Macht des Lichts, also Gott, und den Mächten der Finsternis, deren Herrschaftsbereich die Erde, das Sichtbare ist. Also im Grunde handelt es sich um einen geistlichen Kampf, der im Unsichtbaren, im Jenseits stattfindet und im Diesseits sichtbar ausgetragen wird. Deutlich wird das besonders bei der Geschichte von Hiob. Der Satan hat eine Auseinandersetzung mit Gott, indem er Gott wegen Hiob herausfordert. Diese Auseinandersetzung wird dann sichtbar ausgetragen im Leben Hiobs, wobei weder er selber noch seine Freunde den eigentlichen Hintergrund kennen und verstehen. Anderes Beispiel haben wir beispielsweise beim Propheten Daniel, Kapitel 10, Vers 13, wo wir von einem Kampf der Engelmächte erfahren, der im Unsichtbaren stattfindet. Und da sagt der Engel zu Daniel: Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Also hinter jeder weltlichen Macht stehen im Grunde genommen Engelmächte der Finsternis im Jenseits, die gegen die göttlichen Mächte des Lichts kämpfen. Und was wir auf der Erde wahrnehmen, das sind die sichtbaren Auswirkungen dieses Kampfes. Die Ereignisse auf der Erde haben sozusagen eine Entsprechung in der unsichtbaren Welt. Mit diesem Verständnis wenden wir uns jetzt diesem Kapitel im Josua-Buch zu. Diesem Buch Josua geht es um die Einnahme des verheißenen Landes durch das Volk Israel. Das ist nicht eine Geschichte von einem Volk ohne Land, das irgendwo ein Plätzchen sucht für seine irdische Existenz, sondern es handelt sich bei dieser Landnahme um einen geistlichen Kampf, den Yahweh, der Gott Israels, mit den Göttern oder jenseits Mächten der Völker führt, die hinter diesen heidnischen Nationen in diesem Land stehen. In diese Kämpfe sind immer auch die Menschen auf der Erde involviert. Zu diesem Zweck hat Gott sich sein Eigentumsvolk Israel erwählt und zubereitet. Durch die Erwählung Abrahams, seine Nachkommenschaft, die Entstehung des großen Volkes Israel, Ägypten und den Auszug aus Ägypten. Gott hatte dieses Land Kanaan schon lange vorher für seine Absichten erwählt und es Abraham und sein Nachkommen verheißen. Der eigentliche Kampf dreht sich also um dieses kleine Land Kanaan im Nahen Osten, da am Mittelmeer, das heute den Namen Israel trägt. Es ist heute nach knapp 3600 Jahren nach dieser Begebenheit hier immer noch umkämpft. Das sollte uns vielleicht zu denken geben. Die einzelnen Schlachten, die sich aus dem Kampf der jenseitigen Mächte ergeben, die werden nicht mit Heeren, mit Waffen, mit menschlicher Intelligenz oder überlegener Taktik gewonnen, sondern der Sieg in den Schlachten, wird durch geistliche Mittel entschieden. Dabei spielen der Glaube und der Gehorsam von Gottes Volk eine entscheidende Rolle. Eigentlich hätte Israel das Land Kanaan schon direkt nach seinem Auszug aus Ägypten einnehmen sollen. Aber wegen ihres Unglaubens und Ungehorsams konnten sie es nicht. Und darum ließ Gott das Volk die 40 Jahre in der Wüste verbringen, bis dort eine neue Generation von Israeliten herangewachsen war, die schließlich bereit war, diese Aufgabe im Glauben und Gehorsam für Gott auszuführen. Wir sehen also, dass Gott den Menschen in sein Handeln aktiv mit einbezieht. Er handelt nicht ohne ihn, aber Gott wird auch durch sein Versagen nicht begrenzt oder gehindert. Gott führt seinen Plan trotzdem weiter aus, dann eben mit längeren und schmerzlichen Umwegen, bis der Mensch dazu bereit ist, Gott bedingungslos zu gehorchen und ihm zu folgen. Und das ist jetzt der Hintergrund der heutigen Geschichte. Also diese neue Wüstengeneration Israels steht unter der Führung Josuas vor den Toren Jerichos. Josua schickt die beiden Kundschafter aus, um Informationen über die Lage zu erlangen, um die nächsten Schritte zur Eroberung planen zu können. Die Kundschafter gingen nach Jericho, übernachteten im Haus einer Prostituierten. Diese Unterkunft eignete sich am besten als Tarnung, da es normalerweise nicht auffällt, wenn dort fremde Männer reingehen. Diese Prostituierte Rahab spielt in unserer Geschichte eine zentrale Rolle. Wusstet ihr, dass sie im Neuen Testament dreimal vorkommt? Matthäus 1, Vers 5, Jakobus 2, 25 und Hebräer 11, 31, was wir gehört haben, Schriftlesung. Also eine durchaus wichtige Person. Sie wird im Neuen Testament als Vorbild im Glauben erwähnt. Eine Prostituierte, eine Sünderin. Und darum geht es jetzt in dem Text, um Glauben und Gehorsam als Schlüssel für Rettung und Sieg. Diesen Glauben Rahabs wollen wir uns nun näher anschauen. Die Kundschafter wollten bei Rahab übernachten, aber die Sache ging schief. Sie wurden von den Leuten in Jericho bemerkt und die wollten sie festnehmen. Aber Rahab half den Kundschaftern, indem sie sie versteckte und die Männer von Jericho belog, sodass die Kundschafter entkommen konnten. Warum handelte Rahab auf diese Weise? Was hat sie dazu bewogen? Sie erklärt den israelischen Kundschaftern, Vers 9 bis 11, und ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten ausgezogen seid. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Sie sagt, ich weiß, also sie wusste, sie hatte eine absolute Gewissheit darüber, dass der Gott Israel, seinem Volk Israel, dieses Land Kanaan geben würde. Sie hatten von ihm seit 40 Jahren gehört, seit dem Auszug aus Ägypten, was Gott Israel getan hatte und wie er die anderen mächtigen Könige der Amoriter besiegt hat. Es war ihr völlig klar, dass dieser Gott Israels mächtiger ist als alle anderen Götter, einschließlich der Götter Kanaans, denen sie dienten. Darum war ja auch klar, dass die Kanaaniter gegen ihn keine Chance hatten. Die Eroberung Jerichos durch Israel war unvermeidbar. Und was hatte Rahab? Mit einem Wort: Glauben. Sie glaubte an den Gott Israels als den wahren, allmächtigen Gott. Diese Heiden nahm Gott ernster als die Israeliten vor 40 Jahren. Das war das erste Merkmal des Glaubens. Wissen und Gewissheit. Das ist genau die Definition von Glauben, Hebräer 11, Vers 1. Glaube ist eine Gewissheit über unsichtbare Tatsachen. Eine Gewissheit. Glaube ist nicht Spekulation oder ein Nichtwissen, wie Nichtgläubige heute sagen. Die Aufklärung hat den Begriff Glaube, der eigentlich eine Gewissheit beschreibt, umdefiniert als ein Nichtwissen, ja, oder als intellektuelle Naivität oder Leichtgläubigkeit. Ja, ist ein völliges Zerrbild. Der Glaube nach der Bibel besteht nicht nur aus Wissen und Gewissheit, denn nicht nur Rahab hatte diese Überzeugung über den Gott Israels, sondern genauso die Einwohner Jerichos. Denn sie spricht in Wir-Form. Wir haben gehört, da wurde unser Herz verzagt. Die Leute in Jericho haben das genauso verstanden wie Rahab. Aber was ist jetzt der Unterschied zu Rahab? Rahab handelte nach ihrem Glauben, indem sie die Kundschafter versteckte. Sie ist damit ein hohes Risiko eingegangen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kundschafter bemerkt würden, war sehr hoch. Und der Schaden, der ihr daraus entstehen konnte, war auch sehr hoch. Kollaboration mit dem Feind ist Hochverrat. Darauf stand Todesstrafe. Kein vernünftiger Mensch würde doch so ein Risiko eingehen. Aber ihr Glaube, der war echt und der führte zu dieser Tat. Das Risiko war ihr egal. Und das ist jetzt das zweite Merkmal des Glaubens. Glaube handelt. Und darum sagt der Hebräerbrief in Hebräer 11, Vers 31, durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte. Also die Tat als Antwort auf die Gewissheit ist ein unverzichtbarer Bestandteil echten Glaubens. Und auch das meint der Jakobus in Kapitel 2, Vers 25, ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einen anderen Weg entließ. Also Werke sind unverzichtbarer Bestandteil rettenden Glaubens. Und Jakobus meint hier, dass diese Werke den Glauben gerechtfertigt haben. Es geht jetzt nicht um die vollkommene Gerechtigkeit vor Gott, sondern die Rechtfertigung des Glaubens. Denn ohne ihre mutige Tat hätte Rahabs Glaube ihr nichts genützt, er hätte sie nicht retten können. Es wäre Theorie im Kopf gewesen, hätte nichts bewirkt. Die anderen Leute in Jericho hatten ja dasselbe Wissen über den Gott Israels, wie Rahab. Aber sie handelten nicht danach, sondern sie blieben weiterhin in Feindschaft gegen ihn. Und das sehen wir ja, dass sie die Kundschafter verfolgten. Sie hätten wie Rahab natürlich genauso zu ihnen überlaufen können. Aber darum wurden sie nicht gerettet wie Rahab. Ja, und Jakobus weiter, Vers 26, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also auch der Glaube ohne die Werke tot. Ein theoretischer Glaube ist reines Kopfwissen. Der ist nutzlos. Er rettet nicht. Es nützt nichts, an Gottes Existenz zu glauben und daran, dass Christus für unsere Sünden starb. Das ist theoretisch völlig richtig. Aber solcher Glaube rettet nicht. Er ist tot. Auch ein richtiges christliches Bekenntnis, von dem du überzeugt bist, rettet dich nicht. Warum? Der rettende Glaube verlangt eine Tat, eine Antwort darauf, eine persönliche Antwort. Und die Antwort ist, dass du dich vor Gott als Sünder bekennst und dich von deinen Sünden abwendest. Und das Sühneopfer Jesu am Kreuz für deine Sünden persönlich mit Danksagung annimmst und fortan Jesus als deinem Herrn gehorchst und dienst. Das ist rettender Glaube. Hast du diesen rettenden Glauben? Alles andere ist Selbsttäuschung. Rahabs Glaube hatte diese beiden Merkmale, Gewissheit und Tat. Und darum wird Rahab im Neuen Testament als Vorbild im Glauben dargestellt. Interessanter Aspekt dabei ist, dass Rahab ja offensichtlich gelogen hat, um die Kundschafter zu retten. Lügen ist eine Sünde. Sind Notlügen erlaubt? Schwierige Frage. Kann sie es nicht leicht damit machen. Was wäre gewesen, wenn sie nicht gelogen hätte? Also einfach geschwiegen. Hätten die Männer von Jericho sehr wahrscheinlich ihr Haus durchsucht und die Kundschaft gefunden. Das Versteck auf dem Dach war nicht sehr sicher. Rahab war in einer eindeutigen Extremsituation, wo es um Leben und Tod ging. Und wo sie in jedem Fall schuldig werden würde. Durch Verrat an den Kundschaftern oder durch die Lüge. Was von beidem ist schlimmer? In 2. Mose 1 lesen wir eine ähnliche Begebenheit von der Sklaverei Israels in Ägypten, als ein neuer König die hebräischen Hebammen anwies, alle männlichen Neugeborenen der Israeliten zu töten. Die Hebammen verweigerten den Befehl und erzählten dem König eine Lüge. Das heißt dann ausdrücklich, dass Gott die Hebammen segnete, weil sie gelogen haben. Daher bin ich davon überzeugt, dass sowohl die Hebammen als auch Rahab die richtige Entscheidung getroffen haben. Beide haben aus ihrem Glauben heraus verantwortlich vor Gott gehandelt, weil sie sich an den Folgen ihres Handelns ausrichteten und das geringere Übel wählten. Aber Gewissheit und Tat sind nicht die einzigen Merkmale des rettenden Glaubens. Es kommen noch zwei weitere hinzu, die uns die Geschichte von Rahab zeigt. Rahab bittet die Kundschafter, sie bei der Eroberung Jerichos zu verschonen, so wie sie die Kundschafter auch gerettet hat. Sie denkt nicht nur an ihre eigene Rettung, sondern möchte auch ihre Familie retten. Daher bittet sie die Kundschafter, ihre Familie ebenfalls zu verschonen. Sie vereinbaren daher ein gemeinsames Zeichen, an dem sie die Überläufer erkennen sollten. Es ist eine karmesinrote Schnur, die Rahab in das Fenster ihres Hauses hängen sollte. Dieses Haus würde dann bei der Einnahme Jerichos verschont werden. Karmesin ist ein satter, dunkelroter Farbstoff, der im Farbton ähnlich ist zur Farbe von Blut. Der Anklang an das Passafest in Israel ist unverkennbar. Beim Passafest wird das Blut des Opferlammes an die Türpfosten gestrichen. Vor dem Auszug aus Ägypten war dieses Blut das Zeichen für den Engel Gottes, die Erstgeburt in diesem Haus zu verschonen. Das Passafest ist wiederum ein Symbol für das Sühneopfer Jesu. Er wurde zum Opferlamm, dessen Blut uns bewahrt vor dem Gericht Gottes. Nur wer unter diesem Blut steht, das heißt sich im Glauben an Jesus und sein Sühnopfer klammert, ist sicher vor dem Zorn Gottes über die Sünde. Das zwischen Rahab und den Kundschaftern vereinbarte Zeichen der roten Schnur war die einzige Sicherheit, die Rahab und ihre Familie hatte. Wer nicht in diesem Haus mit der Schnur sein würde, hatte keinen Anspruch auf Verschonung. Sie mussten darauf vertrauen, dass die Israeliten ihr Versprechen halten würden. Eine andere Sicherheit als das Wort, das sie ihnen gegeben hatten, hatten sie nicht. Und das zeigt uns den dritten Bestandteil des rettenden Glaubens, das Vertrauen. Der Glaubende muss darauf vertrauen, dass Gott die Wahrheit spricht und seine Zusagen erfüllt. Dieses Vertrauen ruht einzig und allein auf dem Wort Gottes, das Gott gegeben hat. Eine andere Grundlage für Gottvertrauen haben wir nicht. Der rettende Glaube setzt sein ganzes Vertrauen allein auf Gottes Zusage und auf das stellvertretende Sühnopfer Jesu. Er vertraut nicht auf fromme Gefühle, die eigene Gerechtigkeit, auf ein christliches Bekenntnis, auf gute Werke, auf eine christliche Familie oder die Zugehörigkeit zu einer christlichen Gemeinde oder Kirche. Der rettende Glaube ruht einzig und allein auf dem Wort Gottes und dem Blut Jesu. Hast du dieses Vertrauen zu Gott? Und wir erkennen noch einen vierten Bestandteil von Rahabs rettendem Glauben. Sobald die Kundschafter gegangen waren, hängte sie sofort die rote Schnur ins Fenster. Sie dachte nicht, ach, das hat noch ein paar Tage Zeit oder ein paar Wochen, das Heer der Israeliten kommt ja noch nicht sofort. Sie wusste in der Tat nicht, wann Jericho eingenommen werden würde. Aber mit aller Entschlossenheit hängte sie das Seil auf und wartete Tag für Tag, bis die Rettung kommen würde. Das Seil wurde zu einem Zeichen der Hoffnung auf Rettung, das sie jeden Tag daran erinnerte. Diese Beharrlichkeit von Rahabs Glauben ist auch ein Vorbild für uns. Es reicht nicht zu sagen, vor x Jahren, da habe ich mich mal bekehrt und wurde getauft. Einmal bekehrt, immer bekehrt, das reicht doch. Nein, der Glaube an Jesus muss Tag für Tag erneuert und gelebt werden. Mein Glaube ist eine lebendige Beziehung zu dem, der mich mit seinem Blut erlöst hat. Darum lebe jeden Tag mit Jesus und in der Gemeinschaft mit ihm. Lese sein Wort, frage nach seinem Willen und sei ihm gehorsam. Nur dann wird dir der Glaube die lebendige Hoffnung geben, mitten in den Stürmen deines Lebens und in den Wirren der Endzeit. Fasse nochmal die vier Aspekte des rettenden Glaubens zusammen. Erstens die Gewissheit über Gottes Wahrheit. Zweitens die Tat als Antwort darauf. Drittens das Vertrauen auf Gottes Zusage. Und viertens die Beharrlichkeit, das Bleiben in Jesus. Rahab ist uns ein Vorbild im Glauben geworden. Gott hat sie errettet. Nicht nur vor dem Leiblichen, sondern auch vor dem ewigen Tod. Ich glaube, wir werden sie im Himmel treffen. Woher wissen wir das? Josua 6, Vers 25 heißt es, so ließ Josua die Hure Rahab leben, samt dem Haus ihres Vaters und allen ihren Angehörigen. Und sie blieb mitten in Israel wohnen bis zu diesem Tag, weil sie die Boten verbarg, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Vielleicht erinnern wir uns noch an ein Detail, was man gerne verschämt weglässt. Sie war eine Prostituierte. Sündigen war ihr Beruf. In 5. Mose 23, 18 steht, dass die Hurer in Israel nicht am Leben bleiben durften. Also ihr Leben war im Grunde genommen gleich doppelt verwirkt. Gott hat Rahab zweifach gerettet. Sie durfte nach der Zerstörung Jerichos in Israel weiterleben. Das heißt, sie wurde Proselytin. Sie trat über zum Volk Israel. Versteht sich von selbst, dass sie ihren sündigen Beruf damit aufgegeben hat. Sie hat sogar geheiratet und hatte eine Familie mit Kindern. Ihr Name taucht nämlich im Geschlechtsregister Jesu in Matthäus 1, Vers 5 auf. Ihr Ururenkel war König David, dessen menschlicher Nachkomme Jesus ist. Also Gott schämt sich nicht, eine ehemalige Prostituierte als menschliche Vorfahrin seines Sohnes Jesus Christus aufzunehmen. Das Leben Rahabs zeigt uns, Gott vergibt nicht nur dem Sünder. Er verwandelt auch sein kaputtes, elendes, totgeweihtes Sündenleben in Segen. Gott vergibt dem Sünder nicht nur und rettet ihn vor dem ewigen Verderben, sondern stellt auch seine Würde, die Ebenbildlichkeit Gottes wieder her, die er durch die Sünde verloren hat. Ein solcher herrlicher Sieg Gottes geschieht aufgrund des rettenden Glaubens. Gott handelt, indem er auf solchen Glauben antwortet, der ihn ehrt. Siegreicher Glaube hat nicht nur diese Dimension der persönlichen Errettung. Daher möchte ich zum Schluss nochmal auf den Kampf des Glaubens kurz zurückkommen. Und es betrifft jetzt vor allem uns als solche, die schon jahrzehntelang gläubig sind, oder uns als ganze Gemeinde. Josua hatte mit dieser Aktion der Kundschafter eine Bestätigung erhalten, Jericho einzunehmen, Vers 24. Und sie sprachen zu Josua: Der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben. Auch sind alle Einwohner des Landes verzagt vor uns. Gott stellt uns wie Israel manchmal in Herausforderungen, die viel zu groß für uns sind. Wir wissen nicht mal, wie wir die überhaupt angehen sollen. Und Josua wusste vor Jericho im Grunde auch nicht. Er hatte nur den Auftrag von Gott. Keinen fertig ausgearbeiteten Schlachtplan, der alle Unsicherheiten ausschloss. Der kam erst später. Daher hat er diesen ersten Schritt im Glauben getan, indem er die Kundschafter aussandte. Und dafür erhielt er von Gott die Bestätigung, dass er das ganze Land einnehmen würde. Und wie wir dann weiterlesen, hat Israel den Kampf um Jericho nur durch den Glauben gewonnen. Auch wir brauchen so einen praktischen Glauben wie Josua, um unsere Herausforderungen anzugehen. Eine theologische Rechtgläubigkeit, die nur an Bestehendem festhält, jedes Risiko und jeden Schritt nach vorne scheut, ist nutzlos. Ohne praktischen Glauben werden wir niemals etwas mit Jesus erleben, noch jemals einen Sieg für Gott erringen, sondern wir werden nur, wie Israel, unsere Runden weiter in der Wüste drehen, ohne dass sich etwas ändert, außer der Zahl der Gräber in der Wüste. Lassen wir uns von Josua und Rahab herausfordern und ermutigen, unsere Glaubensüberzeugung auch in Taten und im Vertrauen auf Gottes Macht folgen zu lassen. Solcher Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen.